Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und ihr seid bei Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag des Backspin Magazins und unserer Reise durch die Covergeschichten dieses wunderbaren Heftes. Ich bin in Hamburg, ich hatte einen kurzen Weg und bei mir ist Dime. Moin.
Ja, moin.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, denn du bist ein sehr umtriebiger Mensch, glaube ich. Du hast sicherlich auch eine Menge zu tun und bist vor allen Dingen auch einen sehr weiten Weg mit deiner Kunst gegangen. Hast es aber in dieser Zeit 2008 mal aufs Cover der Backspin geschafft. Mhm. Das ist jetzt schon 11 Jahre her. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern, dass Dennis Kraus hier gesessen hat und du ja auch damals schon.
Haben wir rausgefunden, ne?
Genau, hier im Atelier an genau diesem gleichen Tisch. Und doch, das ist noch ganz präsent auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Menge passiert. 11 Jahre jetzt schon, ja, ist krass. Also die Zeit rast.
Ja, wirklich, ne? 2008 ist das passiert. Das war Juli, August, die Ausgabe Nummer 95. Ich glaube, wir müssen ein bisschen über dich sprechen noch als Person, um dich vielleicht noch ein bisschen einzuordnen. Aber kannst du mal beschreiben, wo du 2008 in deiner Karriere warst oder du in deinem Leben so als Dime?
Ja, also der große Schnitt kam eigentlich 2005, wobei da muss ich schon noch mal ein Stück zurückspringen.
Also ach komm, dann fangen wir mal von vorne an.
Dann erzähl mal
ein bisschen.
Also ich bin ja jetzt in meinem 30-jährigen Sprüherjubiläum. Ja. Also ich habe 89 angefangen zu sprühen. Aber um das um da relativ schnell so ins Jahr 2000 zu kommen, ich habe hier in Hamburg angefangen, bin dann aber ja zum Kunststudieren in die Schweiz gegangen. Das war dann 98. Bin ich von der Schweiz wieder nach Hamburg gegangen und das war der erste Schritt, wo ich realisiert habe, dass man als Graffiti-Sprüher auch ein Atelier zum Beispiel haben kann. So, das früher hier in Hamburg, die ganzen Jahre vorher, habe ich all meine Leinwände und ich habe 91 schon angefangen mit Leinwandarbeiten, habe die immer draußen gesprüht an der Hall of Fame, bin mit meinem Material raus und auch wenn ich eine Galerieausstellung hatte oder so, habe ich das alles draußen vorher gesprüht. Und also die Idee, man braucht ein Atelier, war erstmal so gar nicht da. Das Studium in der Schweiz hat mir dann aber gezeigt, es ist doch ganz angenehm, eigentlich in geschlossenen Räumen zu sprühen und nicht jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, ist ja in Hamburg nicht unüblich, ja. Dann irgendwie alles wieder einpacken zu müssen. So, das heißt, 98 bin ich wieder zurück nach Hamburg gekommen und dann war das hier der Startschuss für Getting Up und für unser Atelier an den Elbbrücken, wo ich seit 20 Jahren hier auch immer noch bin.
Und ist ein sehr guter Ort übrigens, man kann es nicht verfehlen. Ich habe nur heute auch wieder bei der Anfahrt gemerkt, es ist ein bisschen schwieriger, von der Innenstadt hier ranzukommen.
Ja, genau. Man muss es wissen. Wenn man aber erstmal hier war, dann weiß man es beim nächsten Mal zumindest. Genau. Und aber es ist ein super Ort, wo ich auch mit Heiko Zahlmann hier immer noch zusammen mir die Räume teile. Wir sind ja damals zu viert hier gestartet, mit Stohead noch und mit Tasek. Die sind mittlerweile raus. Stohead ist ja nach Berlin gegangen. Und wir sind hier noch zu zweit und können diese Räume hier hervorragend nutzen. So, und haben dann ja damals 99, als wir das hier gegründet haben, relativ schnell schon erste Ausstellungen ja auch hier als Getting Up organisiert, haben die aus Gemeos zum Beispiel, aus Brasilien ja nach Deutschland geholt, also das erste Mal überhaupt, dass wir die nach Europa gekriegt haben, haben dann die Urban Discipline Ausstellung ja gemacht, 3 Jahre lang, Banksy ja in der letzten Ausstellung 2002 ja sogar hier in Hamburg gehabt. Und so. Und das finde ich ist ganz schön, wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht, wie das damals mal so angefangen hat. Alles in einem Rahmen, wo wir als Graffiti-Sprüher gesagt haben, hey, wir wollen gerne Richtung Ausstellungsformate gehen. Wir machen auch Kunst auf Leinwand und nicht nur auf Wand. Wir machen Skulptur, wir drucken, machen Editionen und. Wir probieren uns aus. Und all das wollen wir gerne in Ausstellungen zeigen. Aber es gibt keine Ausstellungen, die Graffiti auf eine Art und Weise präsentieren, wie wir es für richtig halten, wie wir aus der Szene es für richtig halten. Deshalb müssen wir es wohl anscheinend selber machen. Und wir haben es damals selber gemacht und auch ziemlich erfolgreich, ja auch im Rahmen von den Maximum Hip-Hop-Tagen, also groß eingebettet ja hier auch in große Festivals. Und das führte dann im Grunde dazu, dass ja heutzutage hervorragende, riesengroße Ausstellungen zu dem Thema auch existieren und ganz viele Kuratoren, Museumshäuser, Galeristen und ja auch dann Graffiti entdeckt haben und Ausstellungen hervorragend umsetzen und wir sozusagen das jetzt selber nicht mehr machen müssen. Das ist sehr schön und genau dieser Sprung hat, finde ich, so 2005, 2006 gut geklappt, wo ich die Zusammenarbeit mit Rick Reinking zum Beispiel, das ist ein sehr großer Urban Art-Sammler hier auch aus Hamburg, angefangen habe, wo wir zusammen angefangen haben zu arbeiten. Und da gab es bei mir nochmal so einen Sprung. Und als wir dann 2008 zusammengesessen haben für die Backspin Cover Story, war das genau dieser Punkt, so, wo man so das Gefühl hatte, so diese Urban Discipline Phase, die Gründung hier des Ateliers und so, hat dann auch Früchte getragen. Und merkt man auch, dass es auch eine richtige Entscheidung war, das zu machen. Und auch so ins Risiko zu gehen. Also, weil das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Aber wir haben 99 tatsächlich gedacht, wenn wir hier zu viert uns ein Atelier mieten mit einer 6-monatigen Kündigungsfrist, so, ob das mal gut geht. Ne? Nachher können wir uns nur 2 Monate leisten und dann müssen wir schon wieder raus und müssen nachher noch 6 Monate, also noch 4 Monate zahlen. Das war ein ganz schönes Risiko. Heutzutage denkt man nur so, wie kann es denn ohne Atelier überhaupt gehen? Ne? Also natürlich ist das fast eine Selbstverständlichkeit.
Du hast einen 20 Jahre alten Mietvertrag hier, insofern der ist auch sicherlich sehr dankbar für Hamburger Verhältnisse, da kann ich mir vorstellen. Du hast aber eben schon so ein paar Punkte angesprochen, die insgesamt ganz interessant sind. Ich muss versuchen, wo ich am ersten eingreife. Machen wir es mal so, du bist ja auf dem Cover, weil das natürlich dann auch als Backspin-Magazin ein wichtiger Moment war, dir deine Ehrerbietung zu geben für das, was du bis dahin in 19 Jahren gemacht hast. Was würdest du sagen, was ist das, was dich unterscheidet oder unterschieden hat von anderen Graffiti-Künstlern? Erstmal in deiner Stilart, in der Art und Weise, wie du es gemacht hast. Du hast eben schon fast die Dinge beschrieben, die du drumherum anders gedacht hast, aber es geht dann ja auch ein bisschen auch einfach um die Qualität. Also was hat deine Kunst ausgemacht?
Ja, also gut.
Nicht über sich selber reden, ich weiß.
Wollte aber ich sagen, das ist natürlich mal so ein bisschen schwierig, aber natürlich kann ich es nicht leugnen. Der 3D-Stil ist natürlich das, was so ein bisschen für mich steht und das ist ja auch okay. Habe ich sicherlich ein Stück weit mitentwickelt und das ja auch schon sehr früh, Anfang 90er Jahre, gab es natürlich noch ein paar andere, die in die Richtung gedacht haben und generell war sicherlich die Stimmung auch dafür da, technologisch, gesellschaftlich, wie auch immer. Der Computer kam langsam mehr und mehr und es wurde alles irgendwie auch in der Werbung vielleicht dreidimensionaler und so. Also das war schon so ein Gefühl, sich da so in diese Richtung auch entwickeln zu wollen. Und das finde ich schon, glaube ich, macht schon meine Arbeit auf der einen Seite aus. Auf der anderen Seite bin ich nicht unbedingt jemand, der dem es so um 3D-Perfektion geht oder auch nicht so um technische Perfektion. Das ist etwas, womit ich oft so in Verbindung gebracht werde. Das sind Leuten, was vielleicht die Leute schon so hervorheben, wenn sie so meine Sachen sehen. Aber ich sehe meine Styles und ich schreibe jetzt seit 30 Jahren irgendwie meinen Namen und arbeite ja sehr, sehr stark mit meinen 4 Buchstaben. Dime, das ist nun mal das zentrale Motiv, was ich irgendwie seit 30 Jahren benutze oder seit fast 30 Jahren, weil ich habe am Anfang ja noch nicht Dime geschrieben. Das ist, sehe ich eigentlich immer so als Selbstporträt und es ist eine sehr persönliche Arbeit eigentlich. Also ich habe sozusagen diesen Schriftzug als Modell, an dem ich meine persönliche Entwicklung eigentlich auch abarbeiten kann oder erkennen kann. Und deshalb ist eben, was Dreidimensionalität angeht oder was Perfektion angeht oder so, nicht in dem Sinne etwas, was ich da, was mir wichtig ist und was ich da reinbringen will, sondern das entspricht mir einfach. Also das ist sozusagen ein Stück meine Persönlichkeit und das bringe ich da wie selbstverständlich mit ein, ne? So, weil es ein Teil von mir ist. Und ich persönlich finde dann eher die Dinge spannend, die Sachen, also Begriff Raumeroberung ist mir immer ganz wichtig, also neue Räume zu entdecken, das, was sozusagen auch das Wesen von Graffiti ausmacht. So, du bist da draußen in der Stadt, auf der Straße, du bist auf den Gleisanlagen und du entdeckst diese Stadt ja als 13, 14, 15 oder bei mir erst als 17-Jähriger ja auf eine ganz andere Art und Weise, wenn du ein Graffiti-Sprüher bist.
Ja, definitiv.
Und wenn du dann später dich weiterentwickelst und dann zum Beispiel den musealen Raum entdeckst, dann ist das eben auch eine Raumeroberung. So. Und das finde ich sehr spannende Themen, wo ich eben auch nach 30 Jahren immer wieder noch Neues entdecke und anderes und schon Spannendes.
Dieses museale Entdecken, was du beschrieben hast, führt ja auch dazu, oder das unterschreibt auch noch ein bisschen das, was du davor beschrieben hast, früh Atelier suchen, früh sich neue Räume entwickeln. Was ja andersrum dann, wenn du dich in der Graffiti-Szene umguckst, ja wahrscheinlich beim manchen Leuten vielleicht fast verpönt ist oder der Weg ist, den sie niemals machen wollen. Du hast immer diesen Weg ziemlich früh auch für dich entschieden. Was glaubst du, ist das so ein Punkt, wo sich auch diese Frage, ist Graffiti Kunst quasi da schon so ein bisschen in zwei Lager unterscheidet?
Nee, das sehe ich nicht so. Ob Graffiti Kunst ist oder nicht, finde ich, wäre das gleiche wie ist Ölmalerei Kunst oder nicht. Also jeder, der einen Pinsel in die Hand nimmt und mit Öl ein bisschen irgendwo auf dem Blatt Papier oder auf einer Leinwand rummalt, ist ja nicht gleich Künstler oder macht ja nicht gleich Kunst. Die Frage ist ja, was wird da umgesetzt und nicht die Frage, mit was für einer Technik. Und das sieht man ja heute auch extrem, wenn man sich die ganzen Graffiti-Sprühe oder ehemaligen Graffiti-Sprühe anguckt, die wirklich so im Kunstmarkt auch sehr erfolgreich geworden sind. Wer sprüht da überhaupt noch? Ne? So, wer schreibt da überhaupt noch seinen Namen? Also die meisten sind da ja weit von weg. Und ich finde, die Frage der Technik stellt sich jetzt erstmal nicht, ne? Sondern so eigentlich eher so die persönliche Weiterentwicklung und das, was da eben auch gemacht wird. Ich persönlich finde das sehr spannend, noch einen starken Bezug zu dieser Graffiti-Szene zu haben und zu meiner Historie. Und deshalb bin ich ja eigentlich auch einer von relativ wenigen, die erfolgreich auf dem Kunstmarkt sind, mit eigentlich klassischem Graffiti. Also da gibt es ja gar nicht mehr so viele.
Diese Brücke war dir auch immer wichtig, oder?
Die ist mir wichtig, weil sie sich jetzt einfach immer noch gut anfühlt, aber ich würde jetzt nicht mich da festlegen, dass mir das auch in 30 Jahren noch wichtig ist. Also das ist, ich gehe sozusagen da Schritt für Schritt so meinen Weg und jeder Schritt muss sich irgendwie gut anfühlen und das tut es jetzt noch so und deshalb hänge ich auch ja irgendwie immer noch ganz schön an der Sprühdose. Finde ich, ist eine tolle Technik, aber hat natürlich seine Vor- und Nachteile und die Nachteile sind dann eben auch manchmal genau das Spannende, ne? Also weil du musst dich eben auch auf gewisse Dinge beschränken, jetzt mal als Beispiel die Farbvielfalt oder so. Genau. Du kannst eben Farben nicht mal eben mischen und bist halt nicht am Computer, wo du da Milliarden Farben zur Auswahl hast oder misch dir deine Acrylfarbe im Topf zusammen und kannst da alles zusammen mixen. Diese Konzentration auf eine bestimmte Technik zum Beispiel fand ich immer oder finde ich noch gut, aber vielleicht bricht das auch irgendwann auf. Da muss ich eben auch betonen, dass dadurch, dass ich eben auch dieses Kunststudium hatte und ich relativ früh genau das gemacht habe, um mal alles Mögliche auszuprobieren, genau das hat dazu geführt, dass ich dann eben auch relativ stark erkannt habe, das, was ich da mache, Sprühdose, meinen Namen schreiben, ist doch eigentlich genau das, was ich machen möchte. Also das Studium hat mich eben nicht abgebracht davon. Ja. Und deshalb bin ich jetzt sozusagen noch ein Stück überzeugter davon, weil ich alles andere eben ja auch schon kennengelernt habe.
Hast du denn aber in deiner Zeit eigentlich diese Diskussion darüber häufiger führen müssen, dass du Graffiti in Museen bringen willst, dass du es in eine andere Welt bringen willst, als das, was vielleicht für, das war das, was ich mit dem zweiten Teil der Frage meinte, vielleicht für Sprühe ursprünglich in der dreckig sein muss, im U-Bahn-Schacht, an den Trains und nirgendwo anders?
Nee, ich habe eigentlich, also auf der einen Seite habe ich ganz viele Diskussionen geführt, aber ich habe mich nicht rechtfertigen müssen. Also ich glaube nicht, ich habe relativ wenig Situationen erlebt, wo man so ganz starker Kritik ausgesetzt war oder so, weil ich glaube, dass schon das auch ein Teil der Graffiti-Historie ist, sich auch weiterentwickeln zu wollen. Also das war eher auch damals, als ich das erste Mal nach New York gegangen bin, 95, so ein bisschen so die Angst, weil ich natürlich hier so die dogmatische Szene, in der groß geworden bin, sozusagen, dann auch so die Angst, so als jemand, der jetzt hier in Europa Graffiti auch ein Stück weiterentwickelt hat, jetzt zurück zu den Roots irgendwie nach New York zu gehen und da so mit den Oldschoolern in Kontakt zu kommen. Und da hatte ich mich viel stark darauf eingestellt, dass da dann irgendwie auch Kritik einem entgegengebracht wird und so. Es war im Gegenteil, es war überhaupt nicht der Fall. Und da ist mir auch überhaupt erst bewusst geworden, nee, stimmt, das Wesen von Graffiti ist, sich weiterzuentwickeln. Ja. So, sonst wäre es vom Marker-Tag irgendwie überhaupt nicht zur Sprühdose gekommen und auch nicht von den Inside-Tags zu den Outsides und dann auch nie zu den großen Pieces. Also das ist ja eine Evolution, die ja auch nie abgeschlossen ist. Und das sieht man ja jetzt, wo Graffiti wirklich einmal komplett über den Globus rum sich entwickelt hat. Das war ja vor 20 Jahren noch gar nicht so. Heute gibt es das wirklich in jeder Ecke. Und das ist super. So, und das ist ein Teil von Hip-Hop, und die Hip-Hop-Kultur als Ganzes ist ja auch genau, das ist ja auch genau das Starke an ihr. Es ist einfach für jeder Mann und eigentlich auch jeder Frau, auch wenn der Frauenanteil natürlich da immer sehr klein ist, was schade ist. Aber es kann so viele Leute unglaublich positiv beeinflussen und motivieren. Und ich glaube, dass das auch erkannt wird in dem, was ich immer gemacht habe. Also nicht nur künstlerisch, so meine Bilder, sondern ja auch all das drumherum mit Ausstellungsorganisationen und. Also das ist ja dann auch sein Leben damit leben. Ne?
Alles genügt Gründe, um dich auf den Cover zu packen, haben wir ja schon gesagt. Deswegen würde ich aber einfach mal diesen Moment nutzen wollen und dir mal dieses haptische Gefühl nochmal geben, dass du vielleicht einmal einen Blick reinwirfst. Das Cover selbst, kannst du dazu noch einen Satz sagen?
Ja, das Cover damals, also das ist ja auch 2008, ne, hat natürlich schon vorher angefangen, aber ich hab ja irgendwann, also das Cover ist ja eine digital erstellte Grafik in Illustrator, eine Vektorgrafik, und das habe ich natürlich da schon ein paar Jahre vorher schon mit angefangen, aber ich bin ja schon einer, der auch immer auch am Computer gearbeitet hat und also sehr früh schon damit gearbeitet hat und auch so diese digitale Welt ja auch spannend fand und erobert habe. Und trotzdem ist es aber so, dass ich irgendwie mich überhaupt nicht als Grafiker zum Beispiel verstehe oder überhaupt nicht als jemand, der dem es genügen würde, jetzt so da nur noch am Rechner irgendwelche 3D-Renderings zu machen und die dann irgendwie zu präsentieren. Also diese Transformation zu am Anfang in meinem Blackbook die Bleistiftskizze, die ich immer noch mache. Am Anfang gibt es immer die Bleistiftskizze im Blackbook und die einzuscannen und am Computer in Illustrator weiterzuentwickeln und das als vielleicht Vorlage, um eine Wandarbeit zu erstellen, zu nehmen und das wieder digital zu fotografieren und das wieder in einem Buch abzudrucken oder was auch immer. Diese Transformationsprozesse finde ich extrem spannend. Und hier auf dem Cover fand ich es damals aber cool, irgendwie auch mal so eine Grafik zu zeigen, die ich eben auch speziell für das Cover hier für euch entwickelt habe. Und das hat damals so auch, fand ich, nochmal gut gezeigt, dass ich eben auch in diese Richtung arbeite, so, dass es nicht nur Sprühdose ist und dass man damit auch tolle Sachen machen kann. Also erst rechts hier so mit den Sprenkeln und den Tropfen und so, das so ein bisschen zu kombinieren, fand ich eine coole Sache.
Ja, ist auch wirklich eins der beliebtesten Cover gewesen, glaube ich, in der Zeit. Ja, waren alle sehr begeistert davon. Dazu gehörte dann das Interview, und das ist auch immer ein ganz schöner Effekt. Ich sehe, du hast hier in der Ausgabe auch schon ein paar Marker mit drin. Aber man muss ja dazu vielleicht auch nochmal allgemein erzählen, Backspin hatte ja schon auch durch diesen großen Graffiti-Anteil, glaube ich, in der Sprüher-Szene auch immer schon einen ganz guten Ruf. Die Leute wollten gerne daran teilhaben. So. Was hat es dir bedeutet, eine Covergeschichte in der Backspin zu haben? Jetzt musst du die Lobhudelei ein bisschen.
Ja, natürlich. Ne, brauche ich gar nicht. das kommt ganz von selbst und authentisch. Denn Backspin bin ich ja nun auch mit groß geworden, wir zusammen. Also ich meine nicht nur, dass ich mit Bodo und Frank ja nun auch schon ganz lange befreundet war und bin. Und ich mich ja sogar noch an Backspin Ausgabe Nummer 1 erinnern kann, denn da war ich dabei, als das Interview mit Lumit geführt worden war. Das war damals in Lurup, der war hier in Hamburg. Wir haben irgendwie in Lurup an so einem Bauzaun gesprüht und Bodo war mit Frank da und haben ihn da interviewt. Bodo hat mich in die Schweiz gebracht, durch Bodo habe ich Ken 2 kennengelernt und meine ganzen Freunde in der Schweiz, weshalb ich dann in der Schweiz studiert habe. So, also das ist
Verbindung.
Backspin hat natürlich historisch in der Hip-Hop-Szene in Europa zur Vernetzung auch extrem viel beigetragen, also ganz, ganz klar. Und deshalb finde ich es toll, dass es das immer noch gibt und dass du jetzt hier bist. Und das war natürlich schön, dann irgendwann auch mal ein Cover zu kriegen. Klar, hat ja auch ein bisschen gedauert. Und ist ein super Gefühl gewesen.
Das Interview selber ist dann der Status Quo 2008, bei dem du dich dann quasi über dein Leben ausführen konntest. Da geht es natürlich ein bisschen auch um die Ursprünge. Es geht um deinen eigenen Style, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch die Diskussion über Graffiti und Kunst haben wir damals mit dir geführt. Da hast du mal so Dinge gesagt, wie es kam relativ deutlich raus, und das war eigentlich auch immer meine Meinung, dass Graffiti nicht automatisch Kunst sein kann. Genau, zu der Aussage stehst du auch heute noch
wahrscheinlich. Naja, genau, also es muss ja eben dann die Frage ist ja, was macht man da? Ne? Nur weil man sprüht oder nur weil man da irgendwie was schreibt oder so, ist es ja nicht automatisch jetzt Kunst, wobei man ja diesen Begriff Kunst, also das was ist Kunst?
Totschlagwort, mit dem man sehr viel machen kann.
Genau, genau. Aber ich finde ganz, ganz spannend und das also jetzt gerade aktuell noch sich das noch stärker als vielleicht früher. Es gibt nicht nur Positives, es gibt auch Negatives und es gibt schlechte Sachen, es gibt gute Sachen und natürlich ist das immer alles irgendwie auch Geschmackssache oder so, aber diese Vielfältigkeit ist da. Die ist im Graffiti, die ist überall woanders und das macht es doch dann irgendwie auch so spannend.
Definitiv. Denn
du kannst ja nicht einfach nur irgendwie eine Sprühdose in die Hand nehmen und schon bist du ein toller großer Künstler. Du musst dich auch hocharbeiten, du musst irgendwie auch überzeugt sein von dem, was du da machst und irgendwie auch, auch was dafür geben. So, und das gilt hoffentlich heute immer noch, auch wenn durch Digitalisierung, Social Media, was auch immer, die Dinge sich ja auch verschieben und verändern und die Wertigkeiten sich verändern und die Ziele sich auch bei jungen Leuten sich vielleicht verändern. Aber ich bin sehr froh, dass es auch nach so vielen Jahren Graffiti ja in dieser Form immer noch gibt und dass vor allem die jungen Leute da draußen, auch die Alten natürlich, da draußen immer noch am Start sind und die Züge ja auch immer noch voll sind. Also fast mehr denn je. Es ist ja erstaunlich, was da alles fährt. Und das ist auch ein Teil davon und das ist auch gut so.
Es ist mir eben aufgefallen, es gibt, glaube ich, kein Foto von dir in dieser Aufgabe. Ne? Also, du hast kein großes Cover oder hast ein kleines? Ah, da ja, okay, alles klar.
Ganz klar.
Ich hatte es nämlich beim einmal durchblättern, ich hatte nichts gesehen. Aber es ist ja schon so, dass es nicht das große Fotoshooting mit dir gegeben hat, wo du quasi dich präsentiert hast. Das ist auch eine Sache, die war, ist bis heute wahrscheinlich nicht besonders irgendwo.
Ne? Ja, naja, ich meine, als Graffiti-Sprüher will man seine Kunst zeigen und nicht sich selber. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Jetzt zur Musik, also das ist natürlich auffällig bei den Musikern, die natürlich ihre Musik in den Vordergrund stellen, aber in dem Moment, wo du irgendwie dann ja, keine Ahnung, in einem Magazin auftauchst, musst du ja Bilder haben.
Ja, genau. So,
und dann kannst du halt die Musik nicht zeigen als Bild, sondern dann hast du eben das Cover oder dann hast du halt die Musiker selber. Ne? Und das ist natürlich was anderes bei uns. Da will man die Bilder zeigen und ich finde es sehr spannend, auch dann mal so den Künstler zu erleben. Deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, mich dann auch zu zeigen. Also es gibt auch überall ja auch Social Media mäßig und so dann ja auch Bilder von mir. Ist kein Problem für mich. Finde ich auch gut zu zeigen. Man wird ja auch älter und irgendwie entwickelt sich weiter und verändert sich.
Ja.
Aber die Kunst ist natürlich in erster Linie das, was man zeigen will.
Und wenn man zeigen will, war die Backspin viele Jahre lang ja schon, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Instanz. Der große Graffiti-Seitenteil in der Mitte hat dazu geführt, dass Leute da über sich präsentieren wollten. Heft gibt es seit 2016 leider nicht mehr. Das Internet gibt es schon ein bisschen länger. Und in dem Gespräch selber habt ihr auch über Graffiti im Internet gesprochen. Mhm. Und auch da sagst du so ein schönes Zitat. Und ich arbeite bei dir ein bisschen mit Zitaten, weil die so schön treffend sind für das hier. Bei Graffiti geht es auch um Raumeroberung. Hatten wir vorhin auch schon. Und das Internet ist ein riesiger Raum. Und somit passt das total zu Graffiti.
Absolut.
Ja. Und das ist ja etwas, was wir bis heute sehen. Wie gehst du damit um? Wie siehst du das, was heute passiert? Das ist, es ist ja wirklich eine Flut an Graffiti-Artists, die und vor allen Dingen auch viele junge Generationen all ihre Kunst auch immer sofort dort präsentieren. So, wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist, finde ich, ganz schön, weil als wir 2008 darüber gesprochen haben, bezog sich das natürlich auf das Internet in dem Sinne von Webseite.
Genau.
So, also
Facebook wurde da gerade gegründet, muss man mal klar machen.
Genau, ne? Also wir können jetzt da schön anknüpfen und sozusagen die letzten 11 Jahre dann nochmal irgendwie oder das Ganze nochmal in ein aktuelleres Licht drücken. Ich bin ja einer der wenigen oder ich bin ja einer der ersten Graffiti-Sprüher weltweit überhaupt gewesen mit einer eigenen Webseite. Das fing ja bei mir schon ganz früh an, 94 schon. Ich habe ja damals auch schon meine Kunst bei Art Crimes gezeigt, meine Bilder von Susan Farrell. Das ist eine aus San Francisco, ein Graffiti-Fan sozusagen. Die hat die erste Graffiti-Webseite der Welt gehabt, damals noch im geschützten Universitätsnetz der USA, als das Internet noch gar nicht öffentlich war. Das ist ja damals ein militärisches Netz der USA gewesen, dann ist das für Universitäten freigegeben worden und da hatte sie schon eine Webseite über Graffiti und Art Crimes damals auch schon und sie war ja damals die Instanz im Netz. Sie zählte mal zeitweise zu den 10 meistbesuchten Webseiten der Welt, also zu Zeiten, wo es Google noch nicht
gab. Ja, genau, krass.
Das heißt, ich habe das alles sehr stark verfolgt und habe eben auch sehr früh meine eigene Webseite gehabt, habe damals auch HTML ein bisschen mir von Neck aus Düsseldorf beibringen lassen, der da auch schon ganz früh am Start war. Und eine Zeit lang war das super wichtig, eine Webseite zu haben. Ich habe 1000 E-Mails am Tag von irgendwelchen Fans gekriegt. Das kann man sich als gar nicht mehr vorstellen. Das war eine Seite, die besucht worden ist und die wichtig war als PR-Medium ja auch. Da wollte ich nie drauf verzichten. Und dann ging es, ja, 2008 sagst du, mit Facebook los und alles, was wir heute kennen. Und eine Webseite ist heute im Grunde fast schon nicht mehr notwendig, obwohl ich sie trotzdem für nicht unwichtig halte. Und deshalb habe ich auch immer noch eine, weil das natürlich nochmal so das persönlichere Portfolio ist, was dann auch nochmal ganz anders kuratiert sozusagen auch im Netz steht. Wichtig, aber klar, ohne Facebook, ohne Instagram vor allen Dingen, heutzutage geht es da fast gar nicht mehr. Also nee. Auch Facebook hat sich ja dann, ist ja auch schon fast wieder durch. Ist ja auch interessant, wie dann plötzlich, und wir über MySpace brauchen wir jetzt ja gar nicht reden.
Genau.
War ich auch mal schwer am Start. Finde ich schon ganz interessant, das auch alles mitzuerleben und mitzumachen. Es ist aber natürlich, und das glaube ich, der Knackpunkt ist dann eben das Smartphone eigentlich gewesen. Also wo natürlich die jungen Leute heute mit dem Handy aufwachsen und dann die Likes natürlich schon ja die Währung sind.
Hat das in deinen Augen Graffiti ein bisschen verändert? Weil gerade die junge Generation, die jetzt auch voll aktiv ist, die nutzt das ja auch in allen Maßen für sich.
Ja, also verändert auf jeden Fall. Vor allen Dingen dadurch, dass du natürlich, also dass eben wirklich die Klickzahlen oder die Likes, die Kommentare, was auch immer, da ja wirklich eine Währung geworden sind, die einmal ja finanziell auch wirklich dann interessant sein kann. Aber wo du natürlich auch mit schwachem Content, mit der richtigen Zielgruppenansprache, dann natürlich auch extrem durchstarten kannst. Ne, so. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob das nur gut ist. Vor allen Dingen, wenn die ganze Motivation, aber das hat gar nicht so viel mit Digitalisierung und Social Media oder so zu tun, sondern wenn die Motivation von Heranwachsenden, von jungen Leuten natürlich die ist, irgendwie dann auch so der große Star zu werden oder der große erfolgreiche Graffiti-Sprüher oder so. Also du hast natürlich heute ganz andere Ziele oder Vorbilder und kannst das durch nicht, also es reicht nicht einfach nur da draußen gute Bilder zu malen, sondern du musst der Social Media Experte eben auch noch sein,
genau.
Oder du musst ihn irgendwie als Kollegen noch dabei haben. Und wenn du das richtige Fernsehteam und so den Social Media Manager an deiner Seite hast, dann bist du ein gemachter Mann, ne? Egal was du da für Bilder malst.
So mit 30 Jahren Erfahrung und Blick auf die heutige Szene und auf die jungen Leute, die danach kommen. Was ist dein Gefühl so für Graffiti gerade? National wie international. Steigt das Niveau? Siehst du viele spannende neue Leute? Entwickelt sich die Szene in die für dich richtige oder falsche Richtung?
Also sie entwickelt sich und das ist erstmal das Wichtigste. Also das auf jeden Fall. Es kommen natürlich immer mehr dazu, immer mehr Länder dazu und es ist eine unglaublich große Szene. Natürlich gibt es Länder, mal als Beispiel jetzt die asiatischen, wo jetzt vielleicht noch so ein bisschen, wo noch nicht so ein ganz eigener Stil sich entwickeln konnte, so, weil das in Europa ja auch nicht anders war. Natürlich hat man erstmal so die großen Vorbilder gehabt, die man nachgeahmt hat und dann konnte man erst so seine Stile entwickeln. Ich glaube, das ist in manchen Ländern jetzt auch so, aber es kommt eben auch eine extrem junge Generation nach, also jung meine ich von so Ende 20 um die 30 herum, die jetzt teilweise ja, also mal als bestes Beispiel Aris aus Spanien, wahnsinnig jung, wahnsinnig talentiert, wahnsinnig gut und erfolgreich und finde ich toll. So, das ist genau, ich empfinde eigentlich meine Karriere genauso, so wie sie für mich damals Anfang der 90er Jahre war. Genauso habe ich das eigentlich für mich auch gesehen. Also, dass ich irgendwie so eine neue Generation war. Ich bin eben kein Oldschooler, der 84 angefangen hat. Und ich bin hochmotiviert da mit neuen Styles an den Start gekommen und habe da ja auch meinen Erfolg gehabt. Aber das Ganze natürlich auf einem ganz kleineren Level, als es heute möglich ist, weil du eben durch die Digitalisierung, Social Media und natürlich auch durch die weltweite globale Vernetzung dieser Graffiti-Szene auch dann in den Kunstmarkt herein natürlich heute ganz andere Erfolge dann auch feiern kannst.
Ist es denn für dich eigentlich jetzt einfacher, quasi sich auch die Szene und den Markt, wie, aus welcher Sicht man das noch hat, so ein bisschen im Auge zu behalten? Ja, schon. Ne? Also machst du das auch? Und vielleicht zu früher, dann war es ja ein anderer Informationsweg. Ne? Wir müssen jetzt nicht wieder von Anno dazu mal vor 30 Jahren reden, aber heute, du bist lange dabei und das wäre ja auch ein Moment, wo man irgendwann vielleicht auch sagt, ja, ich habe meinen Raum, ich mache meine Sachen, das ist schon anstrengend genug, aber du hast ja durch die neuen Social-Media-Kanäle, ja, du kriegst ja auch Zugang zu jedem. Das heißt, du kannst ganz leicht mal mitkriegen, wer jetzt gerade in Australien en vogue ist, was früher nicht der Fall war.
Genau, und das genieße ich, das finde ich gut, bin da in Austausch mit vielen, ja. Habe aber auch viele Jahre gehabt, wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, so ja, da verliert man tatsächlich so ein bisschen den Kontakt zur Szene, weil ich habe ja hier, also bestes Beispiel in Hamburg, ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch andere Sprüher kennenzulernen, weil ich bin da draußen nicht mehr auf der Straße, man kann mich eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich habe ja hier auch fast keine Ausstellung. Also wer nicht irgendwie mit einem Termin im Atelier hier mal vorbeikommt, der hat ja kaum noch die Möglichkeit. Früher war das ja anders, wo ich natürlich dann auf der Straße gesprüht habe und dann einfach auch so in Kontakt mit Leuten gekommen bin. So, das hat sich total verändert, aber ich kriege das natürlich dann auch durch Instagram oder so extrem mit und bin aber auf der einen Seite oder sehe, was die Jungen machen, treffe da aber natürlich auch die ganzen Alten auch alle wieder und das finde ich natürlich auch wahnsinnig. Ne? Du triffst ja wirklich die ganzen alten Kollegen, zu denen du 20 Jahre vielleicht auch schon keinen Kontakt mehr hattest, alle auf Instagram ja wieder und das Netzwerk wird da wieder neu gefestigt und erweitert, finde ich super. Und dann, ganz wichtig, lege ich ja oder konzentriere ich mich ja sehr stark auch auf die Archivierung und auf die geschichtliche Dokumentation von der Graffiti-Szene und entdecke jetzt vieles erst nachträglich. Also Dinge, die ich damals so gar nicht wahrgenommen habe, weil ich mir jetzt nicht die ganzen Graffiti-Magazine alle geholt habe und alle durchgearbeitet habe, entdeckt das jetzt eigentlich erst im Laufe der Zeit neu. Und das finde ich auch sehr spannend, weil man dann nochmal ganz anders jetzt auch nochmal geschichtlich sozusagen zurückblickt.
Und das ist eine überragende Überleitung, denn du machst gerade etwas, was wahrscheinlich nicht weniger als wahnsinnig beschreiben würden. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen darüber reden, was du aktuell so machst, so also quasi beruflich. Aber wir steigen vorher ein, denn es gibt ein Projekt, das du mit ein paar Leuten gerade schon ein bisschen länger angefangen hast, was quasi die Geschichte von Graffiti in dieser Stadt, in der Stadt Hamburg, quasi was eben ein Denkmal setzen soll. Eine Stadt wird bunt.
Genau. Hamburg Graffiti History 1980 bis 99.
20 Jahre Graffiti zusammenzusammeln in einer Form, Buchform, die dann sicherlich ein Meisterwerk werden wird oder ein zeitloses, wie heißt das? Jetzt muss ich den Begriff ein Standardwerk.
Ich, ja, was ich Standardwerk finde ich ist ganz gut, ja.
Genau, das worauf sich dann alle wahrscheinlich irgendwie einigen können, es werden, du weißt, wie es ist, es wird immer jemand geben, der irgendwas zu meckern hat, aber wir wissen alle, okay, da hat es jemand gemacht, da hat jemand 20 Jahre in die Hand genommen. Und deine Archivierungsliebe kommt halt voll zum Tragen, aber auch dieses Bewusstsein darüber, dass wir halt nicht 2019 haben, wo jeder alles abfotografiert und es digital vorhanden ist, sondern das muss ein richtig harter Weg sein, den ihr da geht, oder?
Absolut. Also wir sind Gott sei Dank vier Herausgeber, Andreas Timm, Oliver Nebel und Frank Petering und meine Wenigkeit. Und wir zu viert sind da natürlich ein gutes Team aus vier Graffiti-Sprühern, die tief in dieser Szene hier ja auch verwurzelt sind und es tatsächlich mehr oder weniger geschafft haben, zu fast allen dann auch wieder Kontakt aufzunehmen und haben uns als Ziel gesetzt, eben diese 20 Jahre abzubilden, wobei wir einen Schwerpunkt setzen auf, sagen wir mal, 83 bis 93, also weil das Buch handelt von der Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene so, und die ist bis 93 sozusagen so oder bis spätestens 95 hat die sich sehr stark formiert. Wir wollen gerne auch noch die paar Jahre danach nochmal so zeigen, was sich vielleicht auch noch so draus entwickelt hat oder auch die zweite, dritte, vierte Generation, was die dann noch so gemacht hat. Deshalb gehen wir schon bis 99. Aber das Spannende sind auf jeden Fall die 80er Jahre und auch für mich ganz persönlich, also das ist die große Motivation auch für mich, da dabei zu sein, weil ich jetzt ganz viel kennenlerne über eine Zeit, die ich damals so eben auch nicht gekannt habe. So, ich habe eben erst 89 angefangen und auch wenn ich 86 mit Hip-Hop immerhin Hip-Hop-Musik schon angefangen habe, habe ich natürlich schon so auch Ende der 80er Jahre schon auch miterlebt und war auch im Defcon 5 im ersten Hip-Hop-Club Hamburgs und so. Aber das natürlich jetzt irgendwie nochmal alles zusammen zu sammeln, die Informationen zusammen zu sammeln, Fotos davon zu finden, das ist natürlich schon wahnsinnig.
Das ist ein richtiges Ding in den Crates, was du dann machst. Und da musst du ja vor allen Dingen auch sehr viele, also man muss, glaube ich, auch sehr viele Gefallen einfordern und sehr viele Kontakte und das Netzwerk gut erweitern. Kannst du nicht nochmal auf dem Dachboden gucken, ob da noch eine Kiste ist und so, oder?
Ja, ich finde, so ist es im Grunde gar nicht, weil man schon merkt, dass viele...
Sie kriegen Bock?
Viele haben Lust drauf und wir sind jetzt einfach auch in einem Alter, also ne, die Generation ist jetzt in einem Alter, wo sie ja auch gerne dann mal irgendwie zurückblickt und dann ja auch entweder die Kiste auf dem Dachboden ja schon längst entsorgt hat oder sie eben auch da als Schatzkiste immer noch liegt und man ja mit ganz viel Erinnerung, auch wenn man seit 20 oder 30 Jahren teilweise ja schon nicht mehr gesprüht hat, sind diese Erinnerungen ja noch ganz präsent. Das finde ich sehr spannend, auch in den persönlichen Gesprächen. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die haben 87 angefangen und 89 wieder aufgehört und die haben seit 30 Jahren irgendwie eigentlich damit nichts mehr zu tun gehabt und mit was für einer Emotionalität sie aber über diese alten Zeiten reden können. Das ist schon, also auch wenn das ein oder andere Detail vielleicht sogar schon vergessen ist, aber es geht eigentlich eher um diese Emotionalität. Und das ist genau das, was wir im Buch auch zeigen wollen. Also das Buch wird sehr umfangreich sein und hoffentlich, wenn wir übers Crowdfunding dann auch genug Geld zusammenkriegen, sollen es ja auch 400 Seiten werden. Wir wollen ja Hamburg auch 1980 zeigen, wie eben das klassische Graffiti hier noch gar nicht existiert hat. Also wir reden auch über Punk-Graffiti oder Polit-Graffiti oder Witzsprüche irgendwo. Wir sprechen über Schablonengraffiti. 87 im Museum für Kunst und Gewerbe gab es eine Ausstellung über Pariser Schablonengraffiti. Hat keiner mitgekriegt, aber krass, wir haben den Katalog, wir haben das Wahnsinn. Material dazu. 91 im Altona Museum natürlich die große Narrenhänder-Ausstellung. Das war die erste Museumsausstellung in Deutschland mit deutschem Graffiti. 91. Gegen den Widerstand des damaligen Direktors, sogar von Torkelt Hinrichsen, der ist dann später Direktor geworden, auch durchgesetzt. Also das sind Meilensteine und da muss ich Hamburg auch nicht verstecken vor anderen Städten. Und vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie sich hier eine Graffiti-Szene, die aber ja ganz stark Teil einer Hip-Hop-Szene war, also natürlich wird das auch ein Thema sein, Beginner, Fettes Brot etc. Sind ja hier nun auch groß geworden und all das werden wir zeigen, wie es sich entwickeln konnte, vor allen Dingen hier in dieser Stadt, die eben auch mal als Beispiel im Vergleich zu München oder so eben auch architektonisch ganz anders war und stadtentwicklungspolitisch auch ganz anders hier sich entwickelt hat. So dass natürlich mit Hafenstraße und Flora und so wir eben auch oder mit vielen Brachflächen, mit Kampnagel etc. Hat sich eben Hamburg auch auf eine ganz spezielle Art und Weise entwickeln können.
Das ist richtig spannend. Ich würde sagen, da gehen wir auf jeden Fall nochmal ins Detail, wenn es dann mal soweit ist. Es soll im Frühjahr 2020, ich muss jetzt nachrechnen, genau. Wir sind 2019, Frühjahr 2020 soll es kommen. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall dafür nochmal ausführlich treffen, um darüber zu reden. Da habe ich sehr viel Lust drauf. Gerne. Was man aber nicht unterschätzen darf, um die vielleicht so zum Ende nochmal ein bisschen die Brücke zu heute zu schlagen, denn dieses Cover ist 11 Jahre her. In diesen 11 Jahren hast du einen nicht ganz unerfolgreichen Weg mit deiner Kunst eben im Kunstbereich geschafft. Kannst du so ein bisschen erzählen, vielleicht an ein paar Eckpfeilern, was du bis dahin gemacht hast und wo du heute stehst? Weil du hast es ja, glaube ich, schon geschafft, dir einen sehr großen, also sehr guten Namen zu machen und damit dann auch mit beiden Füßen in dieser Kunst, wie hast du es, in Museen?
Im musealen Kontext.
Musealen Kontext, das Wort habe ich gesucht. Im musealen Kontext, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen.
Also im Grunde, gerade wenn man jetzt mal so auf 2008 zurückblickt und die letzten 11 Jahre, habe ich eigentlich konstant das weitergemacht, was ich auch die Jahre davor schon gemacht habe. Also es sind ja bei mir nicht die, also ich bin ja jetzt nicht Banksy geworden, also das muss man ja auch sehen und den haben wir ja 2002 am Anfang seiner Karriere ja hier nun auch in Hamburg gehabt.
Hast du noch ein Werk von ihm hier irgendwo rum?
Und da will ich jetzt nicht drüber reden. Aber er hat hier in Hamburg ja Sachen im Stadtraum genau. auch hinterlassen. Und das sind die einzigen in ganz Deutschland jemals von Banksy gesprühten Sachen im Außenraum bis jetzt. Also ja. er hat nie wieder in Deutschland was im Außenraum gesprüht. Das finde ich schon ganz cool. Aber das ist ja nicht das Thema.
Total beeindruckend, aber noch wieder ein anderes Thema. Genau.
Ganz entscheidend, was finde ich meine Entwicklung angeht, ist eben, dass so dieser monstersteile Karriereanstieg nicht stattgefunden hat. Und das finde ich auch ganz gut. A, habe ich Familie, das muss man auch mal bedenken. Also die ganz großen Stars, die irgendwie die ganze Zeit um die Welt reisen, die können das ja kaum in der Familie zusammen unter einen Hut bringen. Und dann ist mir eben auch vieles drumherum ja auch ganz wichtig, haben wir schon drüber gesprochen. Sowas mache ich ja auch eben weiterhin, also jetzt nicht nur mit der Archivierung und dem Buchprojekt, sondern ja auch hier Kuration mit Getting Up zusammen im Rahmen vom STEM Festival, was wir ja einmal im Jahr machen. Machen wir auch schon seit 10 Jahren. Also das sind so Projekte, die vielleicht gar nicht so die Riesenaufmerksamkeit mit sich ziehen, aber ja auch ganz spannend sind.
Es ist ja immer ein bisschen Kultur wieder zurückgeben oder einfach ein bisschen da, wo man herkommt, nochmal wieder ein bisschen zurückzahlen. Ja. Dann aber auf der anderen Seite, und das kann man glaube ich schon mal so sagen, du ja schon dann am Ende deine Arbeiten für sehr gute Preise auch verkaufen kannst, weil es auf dem Markt ein Interesse daran gibt, deine Arbeiten halt
genau.
zu bekommen.
Genau, und das finde ich ganz spannend. Also ich bin ja wirklich ein globaler Künstler. Also ich habe meine Käufer und meine Sammler, meine Fans habe ich wirklich weltweit. Das merke ich als Feedback, das merke ich ja auch, wohin ich verkaufe und wo ich ja auch aktiv bin. Und ich mache ja hier in Hamburg tatsächlich ganz, ganz wenig. Also dass ich mal hier eine Ausstellung habe, seltenst. Ich habe jetzt hier auch nicht irgendwie unbedingt die riesen Sammlerschar in Hamburg sitzen und sonst nirgendwo, sondern wie gesagt, ich bin eigentlich da sehr global aufgestellt und deshalb ist es spannend, dann eben auch hier so ein Hamburg-Bezug vielleicht jetzt mit so einem Buch zu haben, finde ich total schön, so sich an die alten Zeiten zu erinnern und das nochmal aufzuarbeiten, wie war das damals, oder sowas wie Stamp, das ist in Altona, in Ottensen, ich wohne in Ottensen, das ist sozusagen mein Barrio, da engagiere ich mich dann sozusagen auch so im Stadtteil, also ich bin so von der ganz großen globalen Geschichte, komme ich dann auch so ins ganz kleine Lokale und das genieße ich.
Es ist auf jeden Fall ein sehr runder und schöner und kontinuierlicher Weg, den du gemacht hast und für mich dann doch auch eine Freude, mit dir hier zu sitzen, weil wir hier auch dann über Geschichte reden, nicht nur in Graffiti, sondern auch ein Teil der Backspin-Geschichte. Und wir haben mit dir auf, muss ich kurz wieder nachgucken, damit ich keinen Fehler mache, Ausgabe 95 dann im Backspin-Rahmen dir dann auch das Dankeschön quasi durch das Cover gegeben und die Ehrerbietung für deine Arbeit. Ich danke dir für die Zeit, die du mir hier gegeben hast.
Danke, schön, dass du da warst.
Dass wir ein bisschen uns austauschen konnten. Wir sehen uns dann ja aber auf jeden Fall wieder, wenn das Buch kommt.
Das hoffe ich, das wäre super.
Ja, wenn es dann fertig ist. Das ist ein Projekt, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Dir vielen Dank für die Zeit. Euch danke, dass ihr dabei gewesen seid bei Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag der Backspin. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.